ARD.
Ich gehe gleich raus. Entschuldigung, ich verlasse diesen Raum, wenn du das wieder anfängst. Wir sind in einer anderen Therapie und da vergisst sie Dinge, lässt Dinge weg, lügt.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host, und Erik Hegmann ist euer Paartherapeut. Moin, Erik.
Hallo, Maria.
Ich würde heute gerne mal ein bisschen was zum Anfang, zum Hintergrund unseres Podcasts erzählen, beziehungsweise wie so ein Tag für uns aussieht. Also die Paare kommen hier zu uns nach Hamburg. Die gehen dann immer so gegen 9 Uhr morgens zu dir in die Sitzung. Die dauert dann 4 bis 5 Stunden. Also das ist schon, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein kleiner Marathon. Und dann treffen wir beide uns hier im Studio und besprechen nochmal diese Stunden, die du gerade mit den Paaren zusammengesessen hast. Und da ist heute meine Frage, denn ich musste tatsächlich hier und da echt atmen. Wie geht's dir?
Ich bin durchaus auch ein wenig erschöpft, aber ich glaube, dass unser Paar noch viel erschöpfter ist, denn die haben sehr viel und hart gearbeitet.
Ja, dann lass uns mal das heutige Paar kennenlernen. Das sind Julia und Sven. Und die beiden haben mir vorab eine Sprachnachricht geschickt, warum sie eben Teil unseres Podcasts sein möchten.
Mein Name ist Sven. Ich bin 44 Jahre alt, jung, verheiratet mit Jule. Seit mittlerweile 10 Jahren, seit 14 Jahren ein Paar. Wir haben 3 wunderbare Kinder. Seit Januar befinden wir uns hier in einem beziehungstechnischen Ausnahmezustand. Jule hat sich auf eine emotionale Affäre mit ihrem Oberarzt eingelassen. Für mich geboren aus, bei ihr aus einer Midlife-Crisis. Das hat mich schwer getroffen, weil wir in unserem ganzen Bekanntenkreis eigentlich die harmonischste Beziehung führen. Wir sind immer offen zueinander, wir streiten wenig bis gar nicht. Wir haben sowas wie eine Streitkultur, kennen wir gar nicht. Wir sind immer begegnen uns immer auf Augenhöhe, beziehungsweise schaue ich gerne mal zu ihr auf, weil sie einfach toll ist. Ich bin immer noch verliebt in diese Frau, aber sie spielt mir halt sehr schlecht mit. Sie hat mich glashart angelogen, als ich ihr im Januar schon zugesagt habe, Mitte Januar habe ich ihr schon gesagt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass sie komplett wesensverändert ist, dass sie abwesend ist, dass sie uns verlässt. Ich habe ihr wortlich gesagt, dass sie gerade geht, da hat sie mich für einen Spinner gehalten und bin dann aber auf blauen Dunst, dass ich aufgefallen, dass ich mich blamiere, habe ich dann ihm eine Mail geschickt, das war relativ schnell zu finden. Er hat sich dann gemeldet, ja, er wollte sich auch mit mir treffen und als dann Jule wieder da war, habe ich sie irgendwann so lange belagert, bis sie dann zugegeben hat, ja, dass sie den ganz nett findet, dass sie sich da mindestens einmal auf den Tee getroffen haben, eher sogar zweimal, dass sie nächtelang geschrieben haben, dass sie sich Videos ausgetauscht haben, prinzipiell. Ich habe ihr dann den Umgang mit ihm mehr oder weniger untersagt. Das hat sie mir auch zugesichert, aber dann ging das Martyrium halt los. Es wurde halt immer schlimmer. Ich habe gesagt, du gehst da zum Arbeiten hin und du lässt ihn einfach in Ruhe. Ja, das hat sie nicht hingekriegt. Dann habe ich ihr irgendwann den Umgang mit ihm komplett verboten. Das Bild in meinem Kopf ist eben, je länger dieser Zustand anhält, desto weniger kriegt sie ihn aus dem Kopf raus, desto weniger Chancen habe ich. Und tatsächlich ist das auch so das Gefühl, was sie in mir auslöst. Egal, was ich mache, es ist alles nichts wert. Ich kann einfach nicht mehr.
Ich erhoffe mir davon eine Möglichkeit, dass wir das Thema meiner emotionalen Affäre und die sich darauf folgenden Lügen und das so immense Misstrauen von Sven mir gegenüber, dass wir das noch einmal durchsprechen und Sven auch erkennt oder ich die Möglichkeit habe zu sagen, ja, ich habe dir wehgetan, ich sehe deinen Schmerz, ich nehme diesen Schmerz auch ernst. Ich glaube, das Gefühl fehlt ihm bisher. Und mir ist es bisher nicht gelungen, ihm das eindrücklich genug zu zeigen, um dann einfach auch vielleicht einen Schlussstrich darunter zu ziehen und dieses Kapitel abzuhaken. Vielleicht auch für mich noch so ein bisschen mehr innere Klarheit, mich da abzugrenzen gegenüber diesem Kollegen, weil ich da emotional doch noch gefangen bin. Und dann gemeinsam mit Erik und mit Sven zu erarbeiten, wie es weitergehen kann.
Erik, die beiden haben jetzt davon gesprochen, dass Julia eine emotionale Affäre eingegangen ist. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz erklären, emotionale Affäre, was genau bedeutet das überhaupt?
Eine emotionale Affäre ist etwas mehr als eine Schwärmerei für eine Person, sondern da baue ich zu dieser Person eine Verbindung auf. Und zwar eine Verbindung, die durchaus emotional ist. Die Definition von Affäre hat auch immer einen erotischen Aspekt. Das liegt in der Natur der Affäre. Das heißt, in meiner Fantasie stelle ich mir bestimmte Dinge vor, die mit dieser Person möglich sind, wenn ich so könnte, wie ich wollte. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
So, Julia,
ja.
Sven, schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne versuchen, was zu verstehen. Da ist dieser Begriff fremdverliebt im Raum. Kannst du mir den sozusagen für dich erklären? Wie geht's dir mit diesem Kollegen?
Es ist schwierig zu erklären und auch schwierig zu fühlen, weil ich halt immer wieder eigentlich versuche, nichts zu fühlen und einfach da versuche, ihm möglichst neutral gegenüberzustehen. Wenn er nicht auf der Arbeit ist, dann ist es völlig in Ordnung. Also das tangiert mich dann wenig bis gar nicht. Wenn er dann da ist, zieht es mich schon irgendwie hin. Aber ich versuche schon, dem irgendwie aus dem Weg zu gehen. Das ist halt nicht immer.
Okay. Ich höre jetzt noch nicht das Vermissen im Alltag. Gibt es das?
Nee. Also es gibt Situationen, da denke ich mal an ihn. Aber das hat auch deutlich abgenommen im letzten halben Jahr.
Okay. Wenn er da ist, gibt es eine Faszination, habe ich jetzt verstanden. Versuch mir mal zu erklären, was diese Faszination mit dir macht, wie du dich fühlst, wenn du diese Faszination spürst. Also mir geht es jetzt nicht darum, was dich an ihm fasziniert, sondern was die Faszination mit dir macht. Was bedeutet das für dich?
Es sind halt immer so nette, kurze Gespräche irgendwie. Also es ist dann mal witzig, mal ein bisschen ironisch, sarkastisch, mal weiß ich nicht. Also ich versuche.
Was gibt dir das? Das ist das, was ich meine. Was gibt dir das? Wie fühlst du dich dann, wenn du in so einem Gespräch bist oder wenn du aus diesem Gespräch rausgehst?
Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also irgendwie sind diese kurzen Kontakte ganz, ganz schön. Irgendwie, es fühlt sich auch gut an, wenn er dann kommt und irgendwie ich so das Gefühl habe, okay, er sucht den Kontakt jetzt von sich aus zu mir, ohne dass ich aktiv da irgendwie in den Kontakt gegangen bin. Aber auf der anderen Seite ist halt auch direkt ein schlechtes Gewissen, weil ich halt weiß, dass Sven es überhaupt nicht möchte und es auch eine seiner Regeln ist, nämlich null Kontakt. Und ich die in dem Moment breche und mich dann halt auch wieder gezwungen sehe, es ihm zu verschweigen und ihn anzulügen diesbezüglich. Oder es ihm zu sagen und er dann sagt, er möchte es gar nicht wissen, weil er nicht möchte, dass dieser Mensch eine Rolle in unserer Beziehung spielt.
Kann ich verstehen.
Also es ist so ein
interessanter Punkt. Also was ich verstanden habe, es gibt einen Teil in dir, der das genießt. Und es gibt einen Teil, der sagt, hier verstoße ich gegen eine Regel, die aber jemand anders für mich aufgestellt hat.
Ich glaube, Sven wünscht sich, dass es unsere Regel wäre, aber im Zweifel
ist es ja nicht.
Hat er sie halt, ja.
Sven, ich komme zu dir. Ich verstehe, dass es gerade schwierig ist. Ja. Aber ich würde gerne hier für mich erstmal was verstehen. Was ist da? Also das heißt, wir reden von einer emotionalen Affäre, wir reden nicht von einer körperlichen Affäre.
Genau.
Ein Teil von dir findet diese emotionale Affäre aus einem Grund, den ich noch nicht ganz verstanden habe, faszinierend, erfüllend, spannend, aufregend. Was bedeutet dir diese emotionale Affäre?
Ich weiß es ganz oft einfach selber nicht, weil ich halt von der Ratio her wirklich weiß, es geht halt nicht. Also es funktioniert halt nicht, Sven zu haben und weiter diesen Kontakt zu diesem Mann zu pflegen.
Möglicherweise würde Sven eine Konsequenz ziehen. Das kann sein. Das ist auch sein gutes Recht. Aber grundsätzlich
Könntet ihr beide auch sagen, das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, hält durchaus auch eine Schwärmerei für eine andere Person für eine bestimmte Zeit aus? Wer weiß, wie lange die anhält? Vermutlich keine 10, 11 Jahre.
Nee.
Ich meine nochmal zu dem Punkt, was bedeutet dir das? Denn bei allen Affären, auch bei emotionalen Affären, ist der Tabubruch auch durchaus ein wichtiger Reiz. Es geht nämlich um Autonomie.
Mhm.
Ich bin selbstbestimmt.
Ich bin halt seit Jahren fremdbestimmt durch die Kinder, was aber ja auch nichts Schlechtes ist, definitiv nicht. Und ich habe ja auch irgendwo, hatte ich ja auch meine Freiräume. Und Sven hat sie mir durchaus auch eingeräumt und unmöglich gemacht, dass ich auch wirklich die Möglichkeit habe, mal alleine auch mal Freunde zu besuchen, die weiter weg wohnen, die mir wirklich wichtig sind. Aber ja, vom Ding her fühle ich mich halt tatsächlich immer wieder so ein bisschen fremdbestimmt und weiß nicht, eingeengt. Ich weiß nicht, ob das so passend ist, aber wenn ich jetzt sage, ich vermisse die Spontanität, dann bin halt schon sehr durchgetaktet und durchgeplant und spontane Zwischenfälle kann ich auch nicht gut ab. Aber so manchmal, ja.
Was bedeutet das für dich? Das zu erleben und das zu erfahren, dieses Gefühl von Autonomie und Selbstbestimmtheit von einer Frau, die ein durchgetaktetes Leben hat, die Kinder hat, die nach Dienstplänen arbeitet. Und jetzt kommt da etwas, was überhaupt nicht reinpasst.
Es sollte ja gar nicht so sein. Also,
nein, es sollte nicht so sein.
Ich habe eigentlich gehofft, in diesem Menschen einfach nur einen guten Freund zu finden. Irgendwie halt so ein Ansprechpartner, ein Austauschpartner, wo es halt auch mal nicht nur um dieses Familienleben geht, sondern um was ganz anderes. Und, aber ich habe halt die Kontrolle verloren dann. Das ist, oder es hat halt überhand genommen, ich weiß es nicht.
Du ziehst ja noch eine Grenze. Ne? Also da ist ja noch Kontrolle. Ein Teil von dir kontrolliert was, anderer möglicherweise nicht. Und der andere Teil, der nicht kontrolliert, der sagt möglicherweise sogar, oh, könnten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Kontrolle verlieren? Gibt's den Teil?
Immer mal wieder, ja.
Ja. Was ist das Schöne daran, selbstbestimmt zu agieren? Wie geht's dir dann?
Na, es geht halt erstmal primär um mich und meine Bedürfnisse. Und ohne irgendwie Rücksicht nehmen. Das klingt so, ja, das ist ja auch egoistisch. Also ohne halt sich um andere kümmern zu müssen, sondern einfach primär mal zu gucken, was brauche ich, was will ich, was tut mir augenscheinlich oder oberflächlich gut.
Ist das was, was du vermisst hast?
Ja.
Seit wann hast du das vermisst? Ist das was, was du vermisst hast in deinem Leben? Ist das was, was du vermisst hast auch in früheren Beziehungen? Oder ist das was, du erst seit kurzem vermisst?
Ich glaube, das fing halt auch so tatsächlich mit Corona an, was ja wirklich so, wo ja wirklich die Einschränkungen massiv wurden. Und da habe ich halt auch wirklich, also ich war dann zu dem Zeitpunkt halt schwanger. Unser ältestes Kind durfte nicht in die Betreuung, weil ich halt schwanger war und nicht berufstätig sein konnte. Und da habe ich halt schon gemerkt, wie massiv schlecht es mir einfach geht, wenn ich in Sozialkontakten so eingeschränkt bin. Und dann ist es halt auch häufig so, dass mich diese, klingt es auch überheblich, so diese Mutti-Kontakte, die befriedigen mich halt nicht.
Fiel es dir leicht, eigentlich schon immer neue Kontakte zu knüpfen?
Ja, eigentlich schon.
Und das war häufig Arbeitsplatz?
Mhm, ja.
Machst du deinen Job gerne?
Ja, gerade im Moment mache ich meinen Job richtig gerne. Also ich habe eine Zeit lang, war ich total genervt und frustriert und habe dann gewechselt und habe ihn dann in der Notaufnahme auch wieder richtig gerne gemacht, auch wenn es extrem herausfordernd war. Und jetzt hat sich halt praktisch nach der Geburt von unserem Jüngsten die Möglichkeit ergeben, direkt bei uns im Ort zu arbeiten. Und dann habe ich da die stellvertretende Leitungsposition angeboten bekommen, ohne dass ich mich aktiv drauf beworben habe. Und das bringt halt auch einfach so diese Flexibilität in den Arbeitszeiten mit sich, die uns extrem entgegenkommt. Und ja, ich mache das gerne.
Ich höre, du erlebst Bestätigung.
Ja, ja. Mhm. Also, ja, doch.
Ja. Darfst du Entscheidungen treffen?
Ja.
Ja? Du bekommst Bestätigung, du darfst Entscheidungen treffen.
Mhm. Und genau, ich werde da gehört, meine Kompetenz wird gesehen, durchaus. Ja.
Mhm.
Und also jetzt schlage ich noch mal so einen großen, weiten Bogen.
Warte, bevor wir den Bogen schlagen, weil ich bin mir nicht sicher, ob du den Bogen schlagen möchtest, um gerade da rauszukommen, wo ich dich hinführen möchte. Das, was du da beschreibst, ist nicht das, was du zu Hause hast.
Und da hätte ich jetzt halt diesen Bogen hingeschlagen, dass ich ganz oft mit meiner Rolle als Mutter halt hadere und mich da halt und da meinen Ansprüchen nicht gerecht werde. Und das ist aber in mir. Also kommt überhaupt nicht von außen, überhaupt nicht von Sven. Das ist, glaube ich, einfach so mein eigenes Thema.
Das heißt, das ist ein Teil von dir, der sagt, du könntest noch besser sein, ja. Du könntest noch mehr sein. Seit wann gibt es die Stimme in deinem Kopf, die sagt, da ging noch mehr? Julia.
Ich glaube von Tag 1 an.
Also, da ist schon seit langem bei dir ein Gefühl von, ich werde fremdbestimmt und ich bin nicht gut genug dafür, was ich da tue. In einem bestimmten Aspekt deines Lebens. In einem anderen Bereich deines Lebens erlebst du genau das Gegenteil.
Ja.
Bestätigung, Motivation, Inspiration, du entwickelst Ziele. Es ist keine körperliche Affäre und diese emotionale Affäre ist komplett beschränkt auf den Arbeitsbereich oder greift der in andere Bereiche über?
Nee, nur auf der Arbeit. Also, nee, das stimmt nicht.
Ich gehe gleich raus. Ich verlasse diesen Raum, wenn du das wieder anfängst. Wir sind in einer anderen Therapie und da vergisst sie Dinge, lässt Dinge weg, lügt.
Ich bin gleich bei dir. Du darfst gerne sagen, ich erlebe das anders und ich finde, sie verschweigt da was. Das darfst du gerne alles sagen. Aber jetzt im Moment möchte ich dich bitten, noch bei mir zu bleiben, bei dem Part, ich möchte verstehen, was hier passiert. Und dass du es anders siehst, davon bin ich überzeugt. Sonst würdet ihr hier nicht sitzen. Und du kommst gleich dran, ist das okay?
Sie malt hier ein Bild.
Aber
sie malt ein Bild und lässt Farben weg.
Und das mag sein. Und du darfst gerne dein Bild gleich malen. Sven, es ist okay, wenn du gleich deins malen darfst.
Ich bin wieder still. Ja? Ich bin wieder still, aber mach das nicht.
Weil wenn ihr das macht, dann macht ihr das, was ihr zu Hause macht. Und wir wollen heute hier was anderes ausprobieren. Ich würde gerne das eine nach dem anderen machen.
Okay, da mussten wir, glaube ich, alle mal ganz kurz die Luft anhalten, weil wir uns echt nicht sicher waren, verlässt Sven jetzt tatsächlich den Raum oder nicht? Also seine Frau wollte ja dann irgendwie über diese emotionale Affäre berichten und er wollte einfach gehen. Er wollte sich das nicht anhören.
Das ist eine Konsequenz, die er angedroht hat und möglicherweise eine Konsequenz, die auch ihre Berechtigung hat. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, gab es eine ganze Menge Lügen im Rahmen dieser emotionalen Affäre. Und ich kann völlig verstehen, dass sein Schutzprogramm in dem Moment hochfährt und sagt, nee, also hier ist eine Grenze erreicht. Wir wollen eigentlich ehrlich hier sprechen. Und an der Stelle hat mich dann interessiert, was hindert sie daran, ehrlich zu sein?
Jetzt ist ja das Wort Fremdverlieben gefallen bei den beiden. So, die sind seit 14 Jahren ein Paar, sind schon sehr lange zusammen. Ist das nicht vielleicht auch ein Stück weit normal, dass man nach so einer langen Zeit auch irgendwie das mal ganz schön ist, einfach Bestätigung in einer anderen Form von einer anderen Person zu bekommen?
Das ist ja wohl normal. Also das passiert vielen Menschen. Möglicherweise passiert das in der einen oder anderen Form auch allen Menschen. Ich bekomme von außen etwas, ja, was ich vermisst habe. Und das hat nichts damit zu tun, dass die andere Person etwas falsch macht, sondern es hat etwas mit meinen Bedürfnissen erstmal zu tun. Das heißt, wie bei jeder Affäre, die Person, die die Affäre hat oder beginnt, macht das für sich. Und wir haben heute auch ganz viele von diesen Gründen gehört, nämlich ich fühle mich autonom, ich fühle mich selbstbestimmt, ich fühle mich endlich mal nicht in diesen Zwängen, die ich sonst in meinem Alltag erlebe.
Bei dieser emotionalen Affäre, die Julia da eingegangen ist, dreht es sich ja um einen Arbeitskollegen. So, und hat es Sven erzählt, naja, er hat dann auch Regeln aufgestellt, wie er möchte, dass Julia sich da in der Situation in Zukunft verhält. Warum ist dann das so, ja, eigentlich so ein Ding der Unmöglichkeit oder kann das gar nicht funktionieren, dass ich mich an Regeln halte, die jemand anders für mich aufstellt?
Das kann nicht wirklich gut funktionieren, denn wenn ich etwas tun muss, dann versuche ich auszubrechen oder mich irgendwie drum rumzuwinden. wenn ich die eigenen Regeln aufstelle, dann muss ich eine Idee haben, was ich dadurch verbessern könnte, damit ich mich an diese Regeln auch halte. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich Regeln aufstelle, ein Versprechen mache, um jetzt meine Ruhe zu haben und dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und mein Eindruck war, genau damit haben wir es durchaus in diesem Fall zu tun gehabt.
Und Julia hat sich ja auch sehr schwer getan, mal zu benennen, was bedeutet mir diese emotionale Affäre? Warum ist sie da so gehemmt, dass ihr Mann nicht einfach mal zu sagen, das und das hat's mit mir gemacht?
Weil sie erlebt hat, dass ihr Mann darauf reagiert hat in einer Art und Weise, mit der sie nicht gut umgehen konnte. Und das ist jetzt keine Schuldfrage, sondern das ist ja aus dem Schmerz heraus eine Reaktion, die total menschlich und verständlich ist. Der Wunsch, dass die andere Person jetzt anders reagiert, ist ebenfalls menschlich. Aber es könnte mein eigenes persönliches Ziel sein, das zu halten und trotzdem zuzuhören und bei mir zu bleiben. Ja, versuchen zu verstehen, wo dieser Schmerz herkommt, ohne vielleicht jetzt gleich ja eine Idee zu entwickeln, wie wir das ändern können, sondern das einfach auch mal auszuhalten. Ja, ich habe dir Schmerzen zubereitet. Wie gehe ich damit um? Jetzt einfach zu vermeiden, diesen Schmerz zu hören, das ist auch nicht hilfreich und nicht produktiv.
Zurück zu der Frage, wie weit ist diese emotionale Affäre außerhalb dieser Firma? Offensichtlich.
Genau, also wir haben halt
schon verstanden.
Wir haben halt im Anfang des Jahres wirklich viel Kontakt dann halt auch außerhalb der Arbeitszeit gehabt per WhatsApp. Also wir haben halt uns unglaublich viele Nachrichten geschrieben. Wir haben seltener telefoniert, aber so dieses Ausmaß an Nachrichten war, ich habe es in dem Moment gar nicht so wahrgenommen, aber so das, was ich halt dann von ihm gespiegelt bekommen habe, ist, dass ich halt komplett weg war, dass ich halt zwar körperlich anwesend war, aber sonst komplett weg.
Reden wir von Minuten, reden wir von Stunden?
Ich glaube eher von Stunden. Also es war halt so, wenn ich halt den Jüngsten ins Bett gebracht habe, bin ich halt dann nochmal einen Moment liegen geblieben und habe
getextet
und bin ich doch nochmal aufgestanden, um dann halt doch relativ zügig auch mich wieder hinzulegen, um dann halt weiter zu texten.
Wie ist der Umfang jetzt?
Wir schreiben privat überhaupt nicht mehr. Auf der Arbeit gibt es mal Themen, die wirklich geklärt werden müssen. Dann gibt es Themen, die wahrscheinlich auch nicht im direkten Kontakt geklärt werden könnten, sondern über einen anderen Ansprechpartner.
Ich höre jetzt so ein bisschen, du versuchst hier Dingen aus dem Weg zu gehen.
Genau, aber es zieht mich halt dann doch auch immer mal wieder hin, dass ich denke, ach ja, jetzt habe ich halt doch irgendwie einen Grund, um da mal hinzugehen und irgendwie...
Das ist die Situation jetzt?
Ja.
Okay. Julia, ganz lieben Dank. Und ich würde jetzt gerne von Sven ein paar Dinge verstehen. Erstmal würde ich gerne was über deinen Schmerz erfahren. Was hat das mit dir gemacht, dass du das Gefühl bekommen hast, meiner Frau geht es an einer anderen Stelle offensichtlich besser als mit mir und bei mir zu Hause?
Ich habe ja gesehen, die letzten Jahre, dass es meiner Frau nicht reicht, dieses Hausfrau- und Mutterding. Und ich mag es, meine Frau lachen zu hören. Ich mag es, meine Frau lachen zu sehen. Und ich habe da bestimmt kein Problem damit, wenn andere Leute dafür sorgen, dass es ihr gut geht. Weil ich möchte insgesamt, dass es ihr gut geht.
Darf ich kurz mal eine Frage stellen? Weil wir sprechen gerade darüber, dass es anderen gut geht. Und meine Frage an dich war, wie geht es dir? Ja. Und da würde ich gerne bleiben. Ich würde gerne gucken, was passiert, was ist bei dir passiert?
Ich habe per se kein Problem damit, wenn andere Leute dafür sorgen, dass es ihr gut geht. Aber dieses Zerrbild, das ich dann zu Hause hatte, hat mich schier um den Verstand gebracht. Sie war nicht mehr sie. Sie ist wesensverändert. Immer noch, wenn sie von ihm kommt, da reichen sekundenlange Telefonate, dass sie nach Hause kommt und einfach nicht sie ist. Sie ist dann nicht meine Frau. Sie ist dann irgendwer, der so aussieht. Und das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Ich rede und versuche zu erklären und tue Dinge und kriege immer nur wieder Schläge, werde angeschrien. Es wird über Dritte schlecht über mich geredet.
Mit diesem Ganzen,
das ist ein Konglomerat an Dingen, die ich mit mir ertrage, die ich abbekomme, weil ich versuche, meine Ehe zu retten und meine Frau vor diesem großen Fehler zu bewahren. Und er tut ihr nachweislich nicht gut, weil niemand von ihren Freunden und Leuten, die ihr was Gutes wollen, zwingt sie dazu zu lügen. Das tut sie.
Sven, ich bin, du weichst mir aus.
Ja, das tue ich.
Und ich verstehe auch, warum. Die Falltür, die ich da gerade öffnen möchte, da ist dein Schmerz drin. Wäre es okay, wenn wir uns erstmal der Falltür nähern? Mich interessieren deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Dazu müssten wir einmal unter diesen Schmerz gucken. Da bewegen wir uns aber gerne gemeinsam langsam hin.
Du darfst auch gerne mit der Brechstange versuchen.
Nein, um Himmels Willen. Ich möchte keine Brechstange. Gar nicht. Ich glaube, Brechstangen helfen da überhaupt nicht. Ich habe einen Eindruck, und du darfst mich korrigieren. Ganz viel von deinem Glück ist abhängig davon, wie es deiner Frau geht. Und das ist möglicherweise kein Ticket ins Glück. Deswegen würde mich so sehr interessieren, was deine Bedürfnisse sind und an welcher Stelle was bei dir passiert.
Ich stelle meine Bedürfnisse seit Jahren zurück für diese Frau.
Den Eindruck habe ich auch.
Das ist das, was ich tue, und ich kriege aber nur Schläge zurück.
Das fühlt sich total unfair und scheiße an.
So ist es. Und das war nicht das Versprechen, was wir uns gegeben haben.
Natürlich nicht.
Das habe ich nicht verdient. Ich habe nicht verdient, so behandelt zu werden. Und ich kämpfe seit Januar. Ich habe ihr Mitte Januar gesagt, als das 14 Tage lief, dass sie gerade geht, dass sie weg ist. Und habe, nein. Sie hat dann noch gesagt, ach, Sven hat gerade eine schwierige Phase, der kann gerade nicht so. Ich hatte diese schwierige Phase nicht. Und wenn es darum geht, zu behaupten, dass da nichts Körperliches war, dann sage ich, es war noch nichts Körperliches. Ich habe ein ganz großes Problem mit dieser Ehrlichkeit. Ich kann ganz viel ertragen. Aber diese Lügerei ist nicht mehr erträglich. Und das ist auch das, was zwischen uns steht. Dieses Angelogenwerden, dieses Ewige und immer wieder. Und sie weiß sowieso, ich kriege es raus. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch ihr Spiel, zu wissen, aha, mal gucken, ob ich ihn diesmal erwische.
Interessant, dass du das so sagst. Meine Vermutung ist ein bisschen eine andere, weil sie hat das vorhin schon gesagt. Sie hält sich nur nicht an deine Regeln.
Nein, na, warte.
Aber ich würde gerne aufhören mit dem Vorwürfe machen.
Nee, darf ich dazu was sagen zu der Regel? Die Regel hat sie aufgestellt. Das ist ihre Regel. Das ist nicht meine Regel.
Die Frage ist, wie sie zu der Regel gekommen ist.
Sie hat die aufgeschrieben.
Ja, aber warum hat sie die aufgestellt? Das Ding ist, du agierst jetzt gerade aus deinem Schmerz. Und das ist absolut verständlich.
Es ist nicht mehr viel anderes da.
Deswegen würde ich gerne mit dir darunter gucken, weil ich bin mir sicher, da ist noch was. Da ist noch mehr. Du möchtest sie nicht verlieren.
Ich möchte nicht, dass es mir so schlecht geht. Und ich möchte nicht, dass eine andere Person so viel Macht über mich hat, dass es mir so schlecht geht.
Ich möchte nicht fremdbestimmt werden. Ja. Ich möchte selbstbestimmt sein.
Ja.
Wie würdest du lieber in dieser Situation, in der du jetzt bist, eigentlich agieren? Stell dir vor, du würdest souverän, wie immer souverän ist, für dich, reagieren können.
Ein schönes Wort.
Wie wäre das?
Habe ich schon nicht geholfen. Ich bin da ruhig mit rumgegangen. Ich habe das versucht, analytisch an sie ranzutragen, analytisch mit selber mit umzugehen. Ich habe mir das...
Hat erstmal nicht mal funktioniert.
Bin mal Naturwissenschaftler gewesen, da geht man nüchtern an solche Probleme ran und guckt die sich von allen Seiten an.
Warum hat denn souverän nicht geklappt? Also warum hast du aufgegeben, souverän zu sein?
Weil das Ergebnis sich einfach nicht abgezeichnet hat. Es ist ja eine Methode, mit etwas umzugehen, und wenn man dann das gewünschte Ergebnis damit nicht erreicht, dann muss man was anderes probieren.
Das hat aber auch nicht funktioniert.
Das hat weiterhin nicht funktioniert, und irgendwann bin ich halt an dem Punkt, wo nur noch der Ärger da ist.
Und von dem wissen wir, der funktioniert auch nicht.
Ja, aber der ist noch über.
Okay, der ist noch über. Aber nichtsdestotrotz wäre souverän für dich selber
wahrscheinlich besser.
Erstrebenswert.
Ja, das mag sein.
Warum könnte das erstrebenswert sein?
Es würde mich nicht so völlig aus der Bahn werfen.
Wenn ich das nicht völlig aus der Bahn werfen würde,
würde ich hier nicht sitzen.
Wahrscheinlich.
Drehen wir uns schon wieder da in die Richtung.
Nein, wie wird sie denn gehen? Wie wird sie denn gehen?
Nicht besser, weil mein Lebensziel und mein Lebenszweck ja eng
mit deiner Frau verbunden ist.
Mit dem, was wir haben. Das ist.
Ich habe jetzt gehört, was es mit dir macht oder gemacht hat. Ich habe von dir ein bisschen gehört, was es dir bedeutet.
Was in dieser Sitzung ja auch sehr auffällig war, du hast gefühlt, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, beide waren da, haben beide vor dir auf der Couch gesessen, aber schon irgendwie immer abwechselnd so wie Einzeltherapie mit den beiden geführt.
Mein Eindruck war, dass es für die Paartherapie tatsächlich ein Stück weit zu früh ist. Das heißt, da sind eigene Themen, die mindestens parallel bearbeitet werden könnten. Also die eigenen Ziele. Wie kann ich mehr Mut aufbringen, das zu sagen, was mir wirklich wichtig ist? Und wie kann ich überhaupt meine Bedürfnisse herausfinden, die losgelöst sind von dir? Und das scheint für beide schwierig gewesen zu sein. Ist es, glaube ich, auch noch. Und das wäre ein Weg, ja, den ich den beiden auch ans Herz legen würde, vielleicht individuell tatsächlich hier weiterzuarbeiten. Wie komme ich dahin, ein bisschen mehr die Person zu werden, die ich eigentlich sein möchte?
Wenn du ehrlich kommunizieren würdest, in der idealen Welt, bestmögliche Reaktion, wie würde Sven darauf reagieren?
Unaufgeregt.
Okay. Wenn er unaufgeregt reagieren würde, ideale Welt, Gedankenexperiment, kein Commitment, was würdest du vielleicht anders machen können dann?
Ich könnte meine Bedürfnisse freier formulieren. Ohne halt die Sorge zu haben, ihn vor den Kopf zu stoßen oder zu verletzen.
Was würde passieren, wenn du das tun könntest bei dir?
Der Druck wäre, glaube ich, raus. Oder dieser Drang wäre, glaube ich, auch nicht mehr so stark, weil ich halt im Zweifel weiß, ich spreche es an, es ist unaufgeregt, er sagt ja und dann tue er nicht los.
Wenn du diesen Druck nicht spüren würdest, wie würde es dir gehen?
Entspannter, stabiler.
Die Entspannung, wie würdest du die nutzen können vielleicht?
Ich würde gerne mal wieder ein Buch lesen tatsächlich und vielleicht auch einfach mal wieder entspannt Zeit mit Sven verbringen.
Das heißt, du würdest vielleicht auf ihn zukommen und sagen, ich habe da eine Idee, was wir zusammen machen könnten. In unserem Gedankenexperiment, in der idealen Welt. Wie würde Sven darauf reagieren?
Er würde sich freuen und würde mitkommen.
Du würdest in dem Fall jetzt aktiv etwas für eure Ehe tun. Was könnte daraus entstehen, aus dem Gefühl, da habe ich was Gutes gemacht für uns?
Ja, das gibt ja auf lange Sicht auch wieder Sicherheit und Stabilität, weil ich halt weiß, ich kann uns noch was Gutes tun. Das ist ja in der letzten Zeit einfach nicht vorgekommen. Alles, was ich gemacht habe, war ja Katastrophe.
Ja, wenn sich dieses Gefühl von, ich habe das alles verkackt, ändern würde in etwas, da habe ich was Gutes getan, was würde das verändern?
Na, die Motivation, weiter was auszuprobieren, wäre halt einfach wieder da.
Ich könnte dranbleiben.
Genau.
Sven, du warst gerade ganz, ganz großartig. Und weil dein Ja-Aber-Anteil auch mit Sicherheit gleich was sagen möchte, würde ich gerne mit dir, wenn das für dich okay ist, ein ähnliches Gedankenexperiment versuchen.
Ist jetzt, darf ich Ja-Aber? Oder?
Ja.
Wenn ich schweigend daneben sitze, helfe ich nicht. Ich helfe durch Reden und ich helfe dadurch, dass ich meine Beobachtungen kundtue.
Warte mal. Den Gedanken finde ich ja sehr interessant. Es gibt drei Wege zu unterstützen. Zuhören, umarmen, Lösung anbieten. Und du sagst, zuhören ist keine? Interessant.
Habe ich gesagt, dass Zuhören nicht dazu gehört, wenn ich
spreche? Ja, gerade. Du hast gerade gesagt, ich muss darauf reagieren.
Nee, habe ich nicht. Aber nur daneben sitzen und nichts tun, hilft nicht.
Daneben sitzen und zuhören könnte helfen?
Zuhören ist was anderes.
Hast du doch gerade gemacht. Du hast zugehört und du hast deine Reaktivität kontrolliert und bist Zuhörer geblieben.
Mhm. Ja. Ja.
Also insofern hast du durchaus was gemacht.
Da hast du recht. Aber.
Es ist dir zu wenig gerade im Moment.
Es ist
okay, stell dir mal vor, aus irgendeinem Grund
möchte deine Frau, dass du nur zuhörst. Und das hättest du jetzt gerade gemacht.
Das habe ich, ja.
Ja?
Ja.
Okay. Und das fiel dir auch gar nicht so leicht. Aber du hast es gemacht. Jetzt gehen wir in die ideale Welt. Du hast zugehört. Du hast keine Lösung angeboten. Was meinst du? Was würde sich möglicherweise in einer idealen Welt zum Positiven verändern, wenn du zuhörst? Was würde deine Frau möglicherweise anders machen können?
Das, was sie in den vergangenen Tagen gemacht hat. Mir wieder versuchen, einen Bären aufzubinden.
Magst du dich auf das Experiment einlassen oder nicht?
Ich sage nur, das, was wir hier in den letzten Tagen gemacht haben und Wochen gemacht haben, und unterstelle mir bitte nicht, dass ich nicht zuhöre. Ich höre sogar sehr aufmerksam zu. Sonst würde ich so einige Nuancen in dem, was sie erzählt, nicht hören.
Meine Frage war, was würde passieren, wenn du zuhörst in einer idealen Welt und nicht das, was du jetzt gerade tust, machst?
Ich habe,
nämlich
ich
sagst, habe, du hast mich angelogen, das war ja alles scheiße und das war alles furchtbar und grauenhaft. Ja. Ja. Den Part hatten wir jetzt schon. Jetzt wollte ich eigentlich mit dir in eine andere Welt reingehen, in der es eine andere Lösung gibt.
In dieser Welt, in der realen Welt, habe ich zugehört. Sogar sehr genau zugehört.
So, und was würde deine Frau möglicherweise machen können, wenn du zuhörst und nicht diese Reaktion, die du jetzt gezeigt hast, zeigen würdest?
Sie würde vielleicht weiterreden.
Gesetzt den Fall, sie würde weiterreden. Und du würdest Dinge hören, die du vorher vielleicht noch nicht gehört hast. Wäre das möglich?
Ich stoße da an die Grenzen meiner Ablehnung. Ich möchte nicht dieses Bild von mir entwickelt haben, dass ich hier sitze und nicht zuhöre. Ich habe zugehört und ich höre sehr genau zu. Und das
tue ich. Was du jetzt gerade machst, ist aber nicht zuhören, sondern ist aussteigen. Jemand wünscht sich Unterstützung. Und es gibt tatsächlich, man kann es gut clustern, drei Varianten. Den guten Zuhörer, der die Umarmung bietet und derjenige, der eine Lösung anbietet. Mhm. Ist der gute Zuhörer derjenige, der sagt, du lügst mich an? So berechtigt das sein mag, aber ist das etwas, was die Dynamik verändert?
Ich bin gerne ein guter Zuhörer. Und ich glaube auch, sie würde mir andere Sachen erzählen, wenn ich noch mehr zuhöre. Ich habe zugehört, ich habe immer zugehört. Und sie weiß auch, dass ich genau zuhöre.
Sie weiß aber auch, dass du darauf reagierst, wie du es jetzt tust.
Das weiß sie jetzt und sie weiß es auch vorher.
Ja, sie weiß es auch vorher, genau.
Sie weiß es auch vorher.
Und, genau. Und, so, ich würde gerne mit dir dieses Experiment machen, wenn du so nicht reagieren würdest. Was würde dann möglicherweise passieren? Du hast schon einen Vorschlag gemacht. Sie würde dir möglicherweise mehr erzählen.
Ja, das...
Wäre das interessant, wenn du mehr über ihre Bedürfnisse erfahren würdest?
Ja, das wäre interessant.
Wenn du mehr über ihre Bedürfnisse erfahren würdest, was könntest du dann tun?
Ich könnte versuchen, darauf einzugehen, auf ihre Bedürfnisse.
Was könntest du noch tun? Auf deine Bedürfnisse gucken.
Und dann versuchen, abzugleichen?
Möglicherweise. Mhm. Aber erstmal überhaupt in Kommunikation mit deinen Bedürfnissen zu gehen. Wenn du in Kommunikation mit deinen Bedürfnissen sein könntest und du könntest die erstmal für dich erkennen und dann die Bedürfnisse benennen, was würde möglicherweise auf der anderen Seite passieren?
Sie würde dann anfangen, ihre Bedürfnisse wiederum mit meinen Bedürfnissen, die ich hier geäußert habe, abzugleichen.
Wäre wahrscheinlich der zweite Schritt. Was glaubst du, würde sich aber auch bei ihrem Blick möglicherweise verändern, wenn du deine Bedürfnisse benennst?
Meine Befürchtung wäre dann, sie würde dann sich noch mehr...
Wir sind aber in einer anderen Welt. Wir sind in dieser anderen Welt, in der alles gut ist und das bestmögliche Outcome ist. Deine Befürchtung hat ihre guten Gründe. Und die sind berechtigt durch die Erfahrungen, die ihr habt. Ich will die nicht wegsprechen. Ich möchte nur jetzt in dieses Experiment gehen und genau in die andere Richtung gehen. Und ich merke, wie schwer dir das fällt, weil dein Nervensystem komplett auf Bedrohung eingestellt ist und die Bedrohung überall sieht. Das kriegen wir nicht weg, wenn...
Und ich fühle mich halt gedrängt in eine Ecke, in der ich nicht sitze. Ich fühle mich gedrängt in die Ecke des ignoranten Nichtzuhörers. In die Ecke der immer nur redet. Und das ist nicht meine Ecke, da gehöre ich nicht rein.
Da möchtest du nicht drin sein.
Da gehöre ich auch nicht rein.
Ja, aber du erzeigst gerade eine Reaktivität, die durchaus... dich jetzt nicht in eine hysterische Ecke bringt, mach dir keine Gedanken. Aber du hast deine Reaktivität gerade nicht so wahnsinnig unter Kontrolle. Du hast dir vorhin vorgenommen, souverän zu sein. Du hast dir vorgeworfen, du lügst nicht an. Das ist nicht souverän. Vielleicht erkläre ich dir einmal das Experiment besser. Dein Nervensystem ist darauf programmiert, eine Bedrohung in allem zu sehen, was deine Frau macht gerade. Aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast. Das ist berechtigt. Dieses Nervensystem kannst du nicht von deinem Verstand aus verändern. Du musst das trainieren. Du musst in einen Bereich rein, der da sagt, ich erlaube mir, das Positive zu sehen.
Darf ich da bitte noch mal rein? Bitte. Und bitte, ich muss dich damit zunehmen. Gab es Ärger, wenn du nicht mit ihm Kontakt hattest? Habe ich dir Vorwürfe gemacht an Stellen, wo er gerade nicht vorkam?
Nein.
Immer wenn ich das vermutet habe, immer wenn ich dir gesagt habe, er ist wieder da, war er auch wieder da. Und das war nie, wenn er nicht da war. Er war immer dann da, wenn ich gesehen habe, dass du wieder von uns weggegangen bist, von mir abgerückt bist, wenn du wieder bei ihm mehr warst. Und das merke ich nicht, weil ich hier als Reaktionär durch die Gegend laufe und die ganze Zeit nur der Wolf, der Wolf, der Wolf rufe, sondern der Wolf war immer da, wenn ich ihn gesehen habe und nicht andersrum. Okay? Und deswegen fällt es mir so schwer, wenn du mir jetzt sagst, ich soll ein besserer Zuhörer sein. Ich bin ein sehr aufmerksamer, sehr guter Zuhörer, glaube ich. Ich bin vielleicht nicht gut in der Kommunikation meiner Bedürfnisse. Das heißt vielleicht, das bin ich nicht, das weiß ich. Da können wir gerne dran arbeiten. Aber die Ecke, stell dir vor, du bist ein guter Zuhörer. Ich brauche mir das nicht vorstellen, ich bin das.
Du redest seit 10 Minuten und das ist nicht zuhören. Sei mir nicht böse. Und ich würde jetzt gerne mal eine Sache ausprobieren, wenn du magst.
Gerne.
Wenn ich dich frage, ist er ein guter Zuhörer? Was glaubst du, würde sie sagen?
Sie würde sagen, ja, ist er.
Ist okay, wenn ich sie frage?
Natürlich.
Ich glaube, Moment, also wir haben uns ja darüber kennengelernt. Also wir haben uns ja online kennengelernt und ganz viel
jetzt
geschrieben.
Jetzt war ich nicht aus, bitte.
Momentan fällt es dir schwer, richtig zuzuhören. Weil mein Gefühl ist, dass du da einfach unglaublich viel reininterpretierst. Oder du siehst Sachen, die ich nicht sehen will. Das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit, ich weiß es nicht.
Hätte ich noch ein Beispiel aus dem...
Nein, nicht? Bitte nicht. Gut. Ich möchte nicht nochmal in diesen Kreislauf reingehen. Tut mir leid. Was du gerade gemacht hast, war sehr mutig. Das war sehr mutig, dass du gesagt hast, ich erlebe das anders.
Aber wenn ich sage, ich erlebe
das anders, stopp.
Ist das
nicht richtig? Warte, ich bin gerade bei ihr. Sorry, ich bin gerade bei ihr. Sie ist diejenige, die vermeidet, Dinge zu sagen, die ihr wichtig sind. Sie hat jetzt gerade was gesagt. Nämlich, ich erlebe dich im Moment in diesem Problem, in diesem Konflikt nicht als guten Zuhörer. Ihr erlebt Dinge unterschiedlich. Jetzt kannst du noch 100 Mal sagen, ich bin aber ein guter Zuhörer oder da ist dieses Beispiel oder da ist dieses Beispiel. Das ändert nichts daran, dass ihr das unterschiedlich seht. Je mehr ihr euch darüber abarbeitet, umso schwieriger wird das. Könnte was dran sein, dass du im Moment nicht so der gute Zuhörer bist, wie du gerne sein möchtest?
Nee, da hast du recht. Das kann, im Moment ist das tatsächlich so, dass ich im Moment einfach wund bin, mir Dinge anzuhören, weil ich ganz oft sofort feststelle, dass es nicht stimmt. Dass du mir im Moment Dinge nicht erzählen magst, glaube ich dir. Als ihr nachts 39 Sekunden...
Warte mal, wenn du sagst, du glaubst ihr, dass sie dir Dinge nicht erzählen mag.
Ja.
Wie wäre es denn, ihr würdet etwas erreichen, wo sie dir alle Dinge erzählen mag und sich das traut?
Ich finde das sehr schön.
Okay.
Ich fände das sehr schön.
Wenn das so schön wäre, was würde das für dich verändern?
Wir könnten dieses Vertrauen wieder bekommen, was wir hatten. Und da geht es nicht um mein Misstrauen, weil, wie gesagt, ich bin nicht der mit der Fackel neben der Tür, der sich ständig irgendwas ausmalt oder ausdenkt. Es war immer so.
Du wünschst dir von deiner Frau, dass sie dir die Wahrheit sagt.
Ja.
Und das fällt dir offensichtlich schwer.
Weil es Dinge sind, die mich verletzen.
So, genau. Und jetzt geht es darum, was könntest du tun, um ihr das Leben leichter zu machen, dir die Wahrheit zu sagen?
Indem ich aushalte, was sie mir sagt. Ich halte aber das Lügen nicht aus. Da dreht sich bei mir alles drum. Es tut mir sehr leid. Und ich biete hier an. Ich biete immer an. Und ich bin nicht der... bin nur mittlerweile so wund und so frustriert und so.
Das kann ich total verstehen. Ich kann es total verstehen. Aber im Moment bietest du nicht nur an. Es tut mir leid.
Ja, ich habe.
Wir sitzen ja da und versuchen etwas zu verändern.
Ja.
Aber ich verstehe, du agierst aus deinem Schmerz heraus.
Wir können aber bitte nichts verändern, indem er mich in die Ecke drängt und sagt, stell dir vor, du bist ein guter Zuhörer. Ich bin ein guter Zuhörer.
Ja, aber da hat deine Frau gerade gesagt, dass sie das so nicht erlebt. Also
weil sie das die letzten 6, 8 Monate versaut hat. Es tut mir
leid. Ja, aber wenn sie so nicht erlebt, ist doch jetzt die Möglichkeit, was anders zu machen.
Ich soll jetzt wieder was geben? Ich soll mich jetzt hier hinstellen und wieder was geben? Dass du es wieder nimmst und einfach kaputt trittst? Möchtest du das?
Ich möchte es nicht kaputt treten.
Wir haben zusammengesessen und ich habe gesagt, wenn du dir was von mir wünschen kannst, dann wünsch es dir jetzt. Dann hast du dir gewünscht, Sven, ich kriege das mit ihm hin, er scheidet aus unserem Leben aus. Und ich habe gesagt, gut. Und was war das Ende? Oder was ist der aktuelle Zustand? Ist er ausgeschieden? Hast du das hinbekommen?
Ich habe es noch nicht hinbekommen, nein.
Ich habe angeboten, ich habe geredet, ich habe zugehört und ich habe zugehört.
Und jetzt ist der Punkt, wo sie machen soll. Es ist das.
Und
Ist der Ball jetzt bei ihr?
Der Ball liegt schon länger bei ihr, ja.
So, ja. Okay, gut, danke.
Und
es ist wichtig, dass du den sagst. Der Ball liegt bei dir.
Das weiß sie auch, dass der Ball bei ihr liegt. Die weiß auch, dass
deswegen das... Deswegen steckt ihr fest.
Dass das hier eines der letzten, oder wenn nicht sogar das letzte
aber
ist, was
deswegen
wir
deswegen steckt ihr fest.
Weil sie genau das macht, was du vorhin beschrieben hast. Sie lehnt sich zurück und wartet ab, verfällt in die Starre und denkt, wenn der Winter vorüber ist, bewege ich mich dann wieder.
Mhm.
Aber ohne... Diese Aktivität,
ja.
ich kann ohne diese Aktivität, ohne dieses Signal, dieses kann ich nicht weitermachen. Du sagst, du möchtest das hier wieder haben, uns wieder haben. Du möchtest das hinkriegen. Aber ich soll es ausarbeiten. Und dann kannst du dich wieder hinstellen und sagen, oh nee, das mache ich jetzt aber so nicht. Und das fällt mir einfach, das ist...
Da fehlt gerade die Fantasie, dass das bei ihr was auslösen könnte, was anders wäre. Verstehe ich das richtig? Deine Erfahrungen sind so, dass du sagst, wenn ich jetzt nochmal was anbiete, dann wird daraus nichts werden.
Ich habe so viel angeboten.
Das glaube ich dir.
Ich habe so viel
angeboten. Das glaube ich dir.
Und ich bin auch gewillt, dir nochmal mehr Kredit zu geben. Wir machen das hier jetzt seit 8 Monaten. Und ich sitze hier und sie erzählt nur die Hälfte.
Was ist das, was du nicht aushältst? Ich habe gehört, die Lügen.
Darum dreht es sich im Moment, ja. Das sitzt tief, das sitzt einfach tief.
Ja, ich kann es auch gut verstehen. Ich kann auch gut verstehen, dass alles in dir schreit. Kann ich mich gerade nicht drauf einlassen. Problem ist nur, ihr steckt deswegen fest. Ja. Du erwartest, dass sie etwas tut.
Ja, weil nur sie noch etwas tun kann. Ich weiß
doch, du kannst auch was für dich tun.
Ja,
du kannst auch was für dich tun.
Du hast mit den beiden ein kleines Experiment gemacht. Du hast damit Julia angefangen. Ne? Wenn du etwas machen könntest, so bestmöglich, was wäre das? Das hat ja mit Julia auch irgendwie ganz gut geklappt. Sie konnte da was formulieren. Bei Sven, darf ich das so sagen, bist du ein bisschen gescheitert mit dem Experiment?
Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Nein, Sven konnte sich auf dieses Experiment so nicht einlassen.
Mhm.
Und das kann ich sogar sehr gut verstehen, weil für ihn ja eine Voraussetzung dafür ist, dass seine Welt wieder gut wird, dass seine Frau etwas verändert.
Mhm.
Und ich habe es hier rumgedreht. Ich habe mir versucht herauszufinden, was könntest du verändern und was könnte dadurch in deiner Fantasie besser werden. Warum mache ich dieses Experiment? Weil es eine Motivation braucht, um etwas zu verändern. Wenn ich eine Idee habe, wie toll das werden könnte, wenn ich das und das probiere, dann bin ich vielleicht auch bereit, mal ein Experiment einzugehen, Commitment einzugehen und das dann durchzuziehen. Ich probiere das mal. Wenn ich kein Ziel habe, warum etwas besser werden könnte, dann werde ich das nicht machen. Mhm. Deswegen, für sie war, das liegt auch an ihrer Persönlichkeit, es leichter, in dieses Experiment reinzugehen, sich das vorzustellen. Für ihn war das schwer, weil er so viel erlebt hat, dass sein, ich nenne ihn ja immer liebevoll Ja-Aber-Anteil, sein Beschützer dazwischen gesprungen ist und gesagt hat, was ich erlebt habe, war, dass das nicht funktioniert und dass ich mich aufgebe da drin und dass ich wieder verletzt werde. Deswegen funktionierte dieses Experiment bei ihm an dieser Stelle einfach nicht.
Da ging es ja in diesem Experiment darum, wie kann ich ein besserer Zuhörer sein? Und da hatte ich den Eindruck, hast du aber einen ganz wunden Punkt getroffen bei Sven, weil das konnte er ja wirklich dann auch über die restliche Zeit der Sitzung nicht mehr. Er wollte das so vehement klargestellt haben, dass die Wahrnehmung von ihm nicht sein darf, er wäre kein guter Zuhörer. Das hat ihn ja richtig gepackt.
Ich fand das auf der einen Seite wirklich großartig, dass er sagt, das wäre ein Ziel von mir. Das wäre ein Ziel von mir, wirklich als guter Zuhörer wahrgenommen zu werden. Mhm. Problematisch ist, wenn ich überzeugt bin, ich mache das schon, das auf der anderen Seite aber nicht so ankommt. Mhm. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob ich sie fragen darf, ob sie das so erlebt. Mhm. Was sie gemacht hat, war, sie versuchte auszuweichen. Und das ist die typische Dynamik, glaube ich, die die beiden auch tatsächlich erleben. Und da würde ich ihnen wünschen, dass sie da andere Wege finden können. Denn es braucht ihren Mut zu sagen, tut mir leid, als guten Zuhörer habe ich dich gerade die letzte halbe Stunde nicht erlebt. Mhm. Und für ihn wäre dann wichtig herauszufinden, okay, wenn das so ist, ich zweifle das jetzt nicht an, ich argumentiere jetzt nicht dagegen, sondern jetzt frage ich, warum war ich kein guter Zuhörer für dich? Und jetzt dann die Antwort nicht persönlich nehmen. Mhm. Ich muss ja nicht einverstanden sein mit dem, was ich da höre. Mhm. Aber ich würde gerne versuchen zu verstehen, warum ich für dich kein guter Zuhörer war, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe. Das ist ja auch verletzend. Ich gebe mir total viel Mühe und dann funktioniert das nicht. Gleichzeitig darf ich mich fragen, warum funktioniert es nicht?
Aber wenn ich mich jetzt mal ganz kurz in die Lage von Julia versetze, die dann sagt, nein, in meinem Empfinden bist du gerade kein guter Zuhörer. Und er ihr dann aber eine halbe Stunde lang sagt, doch, ich bin ein guter Zuhörer. Wie kriege ich ihn denn dahin, dass er sagt, ja, okay, dann erklär's mir. Wie so, dahin kommen wir ja mit, oder sind wir ja zumindest heute mit ihm gar nicht gekommen.
Naja, sie kann ihn dazu nicht bringen, weil das wäre ja der Veränderungswunsch von ihr an ihn. Mhm. Dieser Wunsch muss bei ihm entstehen. Er könnte diese Idee, ich möchte ein guter Zuhörer sein, zu seinem Ansporn, zu seiner Motivation machen, tatsächlich ein guter Zuhörer zu werden. Mhm. Und dazu wäre hilfreich zu fragen, in deinen Augen, was würde mich denn zu einem guten Zuhörer machen? Zu seiner Verteidigung möchte ich aber auch sagen, er hat durchaus mehrfach auch betont, ja, ich war jetzt in den letzten Stunden kein guter Zuhörer. Mhm. Das hat aber nicht gereicht, um daraus ein eigenes Ziel zu entwickeln, nämlich, wie könnte ich das jetzt werden?
Es muss einen Weg geben, wo ich sagen kann, ich liege jetzt hier ganz still und heile. Und du machst. Und es kann keinen Weg geben, wo ich nur mache.
Und warte. Du sagst, ich möchte heilen. Wenn du sagst, ich möchte heilen, dann ist das doch ein Weg. Und das ist dein Weg. Wie könnte ein Heilungsprozess für dich aussehen, der von dir kommt und der nicht von ihr kommt?
Ich müsste weg. Eine Zeit. Komplett.
Okay.
Komplett weg. Es ist eine Exit-Strategie und ich habe die deutliche Befürchtung, dass es dann kein Zurück mehr gibt.
Weißt du aber nicht.
Weil immer dann, wie jetzt halt auch, wo ich gesagt habe, oh, lass laufen, dräng dich nicht auf, mach den Kontakt wieder alltagstauglicher mit dem Kaffeetrinken morgens, war er sofort wieder da. Mhm. Und wenn ich gehe, ist er sofort wieder da. Okay. Dann wird sie den Halt wieder verlieren. Und dann, ich habe die ganze
Wir wissen
Zeit
nicht, ob das wirklich passieren würde.
Nein, wissen wir
aber
nicht.
Aber wenn es passieren würde, wüsstest du, was zu tun?
Wenn es passieren würde, dann wüsste ich, dass alles umsonst war und vergeben war.
Okay. Gesetz den Fall, das wäre so.
Ja.
Wäre das besser als der Schmerz? Könntest du dann heilen?
Das weiß ich nicht.
Ich frage mich gerade, ob du aus Furcht vor dem Schmerz in einem anderen Schmerz bleibst, der ganz offensichtlich riesengroß ist im Moment für dich. Und ich sehe da keine Linderung, indem du darauf hoffst, dass sie was verändert. Das heißt also, es bleibt nur die Möglichkeit, du veränderst etwas.
Ja.
Was ich euch heute mitgeben kann, ist, individuelle Ziele für euch zu entwickeln und nicht für den anderen. Und wenn du sagst, ich kann ihr nicht vertrauen, dass sie bei ihrem individuellen Ziel bleibt, dann ist vielleicht dein individuelles Ziel, erstmal tatsächlich zu heilen. Und welche Lösung es dafür gibt, lass uns mal noch nicht an die Lösung denken, wie viel. Aber wenn das ein Ziel ist, zu heilen, dann wäre das etwas, was wichtiger ist, als darauf zu warten, dass sie etwas tut. Ich hätte euch gerne heute aus eurem Kreislauf häufiger rausbekommen. Wir hatten Momente, in denen ihr draußen wart. Und ihr seid wieder zurück. Und da sagt mir, dass ihr noch was vor euch habt. Da ist noch ein Weg, den ihr gehen müsst.
Sven meint ja dann auch am Ende, okay, das Einzige, was er sich vorstellen kann, was ihm jetzt noch hilft, um mit seinen Worten zu heilen, ich muss einfach mal weg. Ich muss einfach mal raus.
Und da ist schon wieder die Lösung vor dem Bedürfnis. Das heißt, überhaupt anzuerkennen, was ich jetzt brauche, ist Heilung. Damit ich nicht mehr so reagiere, wie ich eigentlich gar nicht reagieren möchte. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Und ich darf mir Zeit lassen, herauszufinden, wie ich dieses Bedürfnis erfüllen kann. Eine Idee mag sein, Abstand. Vollkommen in Ordnung. Ich darf aber gerne mehrere Ideen entwickeln und dann gucken, welche passt denn jetzt vielleicht für meine Situation, für unsere Situation am besten und wie können wir die umsetzen?
Erik, bei einem Paar wie Sven und Julia ist dann, ja, die Intensivsitzung ist schon mit 4-5 Stunden relativ lang, aber ist das in dem Fall ausreichend gewesen?
Also so eine Intensivsitzung beinhaltet ja vielleicht 4-5 Sitzungen, die man hintereinander machen würde. In diesem konkreten Fall würde ich schon sagen, es braucht eine Fortsetzung. Die beiden haben ja eine paartherapeutische Begleitung und ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch weitermachen. Heute in der Sitzung war der Schmerz noch sehr dominant. Und das bedeutet, die Partner reagieren aus dem Schmerz heraus und sie können dann ganz normal, ganz menschlich noch nicht wirklich in eine Lösungsdiskussion reingehen und eintreten. Wenn ich den Schmerz so erlebe, dann ist der Partner noch das Problem. Und in diesem Fall ist es ja auch so, für Sven stellte sich dar, Julia hat das Problem geschaffen. Der Schmerz ist groß, deswegen soll sie dieses Problem auch lösen. Es braucht aber zwei Partner, um ein Problem zu lösen, unabhängig davon, wer das Problem in die Beziehung hineingebracht hat. Das ist ein bisschen das Bild, das ich gerne skizziere. Da sitzen zwei Menschen in einem Ruderboot und jetzt hat dieses Boot ein Leck. Und jetzt sagt der eine, das Leck ist auf deiner Seite, kümmere du dich darum, dass dieses Leck gestopft wird. Die Folge ist, beide werden sinken. Es braucht beide, um ein Problem zu lösen, unabhängig davon, wer die Veränderung begonnen hat. Ich würde gern zum Abschluss dich was fragen, Maria. Was ist denn das, was du für dich mitgenommen hast? Was hast du gehört, wo du sagst, interessant?
Ja, also zum einen natürlich, ich kann ein Ziel nur für mich formulieren. Also wenn ich möchte, dass sich was verändert, dann muss ich bei mir anfangen und kann nicht zu meinem Partner sagen, mach du mal bitte und ich gucke, was passiert. Und dann wird es mir ja besser gehen, wenn du dich veränderst. Also jeder muss für sich irgendwie was entwickeln. Und das Zweite, was ich für mich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist dieses, auch wenn es unbequem ist, ich muss Dinge ansprechen. Ich muss es einfach sagen, was stört mich, wo ist für mich hier gerade der Konflikt und kann mich, wenn ich auch manchmal sagen möchte, leider einfach nicht irgendwie drumherum schmuggeln und aussitzen.
Da bin ich völlig bei dir. Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen und den mitgeben, nämlich so schön sich eine symbiotische Phase auch über längere Zeit anfühlt, sie ist durch jede Veränderung bedroht. Ich versuche, die Veränderung wegzudrücken, weil ich die Symbiose erhalten will. Dann wird es eher schlimmer, denn ich kann Veränderung nicht aufhalten. Und ich muss als Paar irgendwann mal in diese Differenzierung. Ich muss mich damit auseinandersetzen, dass mein Partner, meine Partnerin, egal wie sehr wir sonst auf einer Wellenlänge sind und egal wie sonst idyllisch das ist, in manchen Situationen anders agiert, als ich das tun würde. Anders agiert, als ich mir das wünschen würde und anders agiert, als ich das erwarten würde. Das gehört dazu.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
In der nächsten Folge sind Heiko und Uli bei uns und die beiden haben sich mit Anfang 40 gefunden. Sie sind beide in zweiter Ehe verheiratet und, wie sie sagen, zum ersten Mal auch glücklich verheiratet. Zumindest so lange, bis es einen großen Bruch zwischen den beiden gab.
Ich halte ganz viel, ganz lange aus. Und in ganz wenigen Situationen in meinem Leben, dann renne ich was das Zeug hält. Und das habe ich letztes Jahr gemacht.
Und Heike ist gerannt. Und zwar 600 Kilometer weit weg von ihrem Ehemann. Was da los war, das hört ihr in der nächsten Folge von Die Paartherapie. Und noch ein Podcast-Tipp für euch, gerade jetzt, wo all diese verrückten und unübersichtlichen Dinge in der Welt passieren. Da gibt es zum Glück eine Satirikerin und Grimme-Preisträgerin, die die Geschehnisse für euch einordnet und mit Klischees und Vorurteilen aufräumt. Und zwar Sarah Bosetti in ihrem Podcast Extra 3 Bosettis Woche. Gemeinsam mit prominenten Gästen wie Thorsten Sträter, Cordula Stratmann, Moritz Neumeier oder Sandra Maischberger analysiert, verspottet, überspitzt, lacht und weint Sarah Bosetti über den Irrsinn in der Welt. Extra 3 Bosettis Woche gibt es jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2 in der ARD Audiothek. Host und Autorin bin ich, Maria Richter. Die Idee zu diesem Format hatten Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent ist Olli Kleist, Redaktion hat Sascha Sommer. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns da gerne, lasst uns eine gute Bewertung da und noch mehr Paare seht ihr auch in der ARD Mediathek. Dort startet nämlich die dritte Staffel der TV-Doku, die Paartherapie, ab dem 6. November.